NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann die Themen unter anderem das Urteil zur Erbschaftssteuer, Fortschritte bei den Bahntarifverhandlungen, die Kabinettsentscheidungen unter anderem zur Pkw-Maut und zur Arztversorgung, der Kampf gegen die Vogelgrippe in Niedersachsen, die Palästina-Resolution des EU-Parlaments und ein Blick auf den Spieltag der Fußball-Bundesliga. In Wirtschaft und Politik waren alle Blicke heute früh auf Karlsruhe gerichtet. Dort hat das Bundesverfassungsgericht am Vormittag sein Urteil zum Erbschaftssteuerrecht verkündet. Fazit: Die Steuervergünstigungen für Firmenerben in Deutschland sind in wesentlichen Teilen verfassungswidrig. Klaus Hempel sagt, worum es genau geht und was das Gericht kritisiert hat.
Firmenerben zahlen nur wenig oder überhaupt keine Erbschaftssteuer, wenn sie den Betrieb lange genug fortführen und keine Arbeitsplätze abbauen. Das Bundesverfassungsgericht hält es grundsätzlich für gerechtfertigt, dass Familienunternehmen gegenüber Erben von Privatvermögen bevorzugt behandelt werden. Die heutigen Regelungen gehen den Richtern aber deutlich zu weit.
Es überschreitet die Grenze des nach dem Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz zulässigen, Großunternehmen oberhalb der kleinen und mittelständischen Betriebe ohne jegliche Prüfung ihres konkreten Entlastungsbedürfnisses von der Steuer zu befreien.
Auch große Unternehmen können sich von der Steuer befreien lassen, ohne dass überprüft wird, ob durch die Erbschaftssteuer überhaupt Arbeitsplätze gefährdet wären. Erben von kleinen Firmen, die weniger als 20 Mitarbeiter haben, müssen noch nicht einmal nachweisen, dass sie Arbeitsplätze wirklich erhalten. Mehr als 90% aller Betriebe in Deutschland haben weniger als 20 Mitarbeiter. Das, so die Richter, führe dazu, dass nahezu flächendeckend Betriebe steuerlich verschont würden, egal was aus den Jobs wird. Dem Gesetzgeber geben sie nun bis Ende Juni 2016 Zeit, die Vorschriften zu ändern. Bis dahin gelten die Gesetze fort.
Politik und Wirtschaft begrüßten das Karlsruher Urteil, weil es Ausnahmen zulässt. Bundesfinanzminister Schäuble erklärte bereits, er wolle an den Privilegien für Firmenerben festhalten. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist überwiegend mit Erleichterung aufgenommen worden, da es die Grundzüge der deutschen Erbschaftssteuer als rechtmäßig ansieht. So zeigte sich auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit dem Urteil zufrieden.
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Grundzüge dieser Erbschaftssteuerregelung, die Verschonungsregelung, insbesondere im Interesse des Erhalts der Arbeitsplätze, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, grundsätzlich richtig ist.
Nur in einzelnen Fragen müsse die Abgrenzung überprüft werden, sagte Schäuble. Die Bundesregierung werde bis Mitte 2016 das umsetzen, was das Gericht fordere. Wichtig aber sei, dass die Verschonungsregelung erhalten bleibe. Auch der CDU-Wirtschaftspolitiker Michael Fuchs zeigte sich erleichtert über das Urteil.
An dem Grundsatz, dass wir Familienunternehmen ausnehmen können von einer Besteuerung, wenn die Arbeitsplätze erhalten bleiben, hat das Verfassungsgericht Gott sei Dank nicht gerüttelt.
Der SPD-Finanzexperte Carsten Schneider ist ebenfalls zufrieden mit dem Urteil des Verfassungsgerichts.
Die SPD-Fraktion steht zu den grundsätzlichen Zielen, erhalte Arbeitsplätze, Unternehmensbestand nicht gefährden, aber auch die Erbschaftssteuer als ein zentrales Element der Steuer in Deutschland und auch der Finanzierung des Sozialstaates zu erhalten.
Schneider weist aber auch darauf hin, dass große Vermögen ihren Beitrag zur Finanzierung des Sozialstaates leisten müssten.
Das heißt, dass sich Vermögen, insbesondere große Vermögen, auch an der Finanzierung eben dieses Sozialstaates beteiligen müssen und der Gesetzgeber diese nicht überprivilegieren darf.
Der CDU-Wirtschaftspolitiker Fuchs hingegen betonte, dass die erforderliche Gesetzesänderung nicht zu einer Steuererhöhung führen dürfe.
Entsprechend im Koalitionsvertrag haben wir klar vereinbart, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommen darf. Das gilt selbstverständlich auch für die Erbschaftssteuer. Deswegen alle Spekulationen, dass wir daraus jetzt eine gewaltige Erhöhung der Erbschaftssteuer machen, weise ich hiermit zurück.
Lisa Paus von den Grünen hingegen sieht in der erforderlichen Änderung die Chance, große Vermögensbesitzer stärker zu belasten.
Das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar geurteilt, dass die derzeitige Regelung in sehr, sehr vielen Punkten nicht verfassungsgemäß ist, dass nachgebessert werden muss und dass diese massive Privilegierung, insbesondere von Konzernerben in Deutschland, Geschichte sein muss. Das muss dringend korrigiert werden.
In der Wirtschaft sieht man das Urteil mit Sorge, weil man nicht weiß, wie die gesetzlichen Änderungen aussehen werden. Erik Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, sagte:
Was wir jetzt einfordern, ist, dass wir kurzfristig eine Rechtssicherheit brauchen, dass es keine rückwirkenden Veränderungen gibt und dass wir langfristig weiterhin ein tragfähiges Modell brauchen, die es erlaubt, dass wir eine mittelständische Wirtschaftsstruktur in Deutschland haben.
Wenn das nicht geschehe, dann seien Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährdet und Investitionen in Milliardenhöhe würden nicht stattfinden. Denn Familienbetriebe würden in Schwierigkeiten geraten, wenn sie höhere Erbschaftssteuern zahlen müssten als bisher.
Das Urteil kommentiert Ann-Kathrin Johansmann.
Mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können, bekommt Thomas Buddenbrook als schweres Erbe von seinem Vater mit auf den Weg gegeben. Doch mit der nächtlichen Ruhe ist es schnell vorbei für Sohn Buddenbrook. Nach 800 Seiten ist nicht nur das Unternehmen, sondern auch er selbst am Ende. Die Botschaft: Nicht immer sind die eigenen Kinder die richtigen, um das Unternehmen weiterzuführen. Das deutsche Erbschaftsrecht glaubt das Gegenteil. Wenn Eltern ihren Betrieb an die Kinder weitergeben, werden die Erben von der Steuer befreit, wenn sie die Zahl der Arbeitsplätze 7 Jahre lang erhalten. Das bleibt auch nach dem heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes so. Die Richter haben die Politik nur mit Detailänderungen beauftragt. Zum einen sollen sie zwischen mittelgroß und groß unterscheiden. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel 50 Millionen Umsatz im Jahr macht, soll es nicht mehr automatisch einen Freibrief für die Erbschaftssteuer bekommen. Und auch kleine Maler- und Bäckereibetriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern sollen verpflichtet werden, Arbeitsplätze zu erhalten, wenn sie von der Erbschaftssteuer befreit werden wollen. Auch die Verfassungsrichter lassen also alles in Familienhand. Doch was so freundlich klingt, ist nicht unbedingt gerecht und schon gar nicht zwangsläufig gut für die Angestellten. Niemand würde annehmen, dass der Sohn eines Schauspielers automatisch ein guter Schauspieler wird oder die Tochter einer Balletttänzerin prima Ballerina. Unternehmergene scheinen dagegen nach Ansicht der Gesetzgeber vererbbar zu sein. Das Erbrecht bewahrt den Ist-Zustand. Aber vielleicht würde ein versierter Geschäftsführer oder der Verkauf des Unternehmens sogar Arbeitsplätze retten oder gar neue schaffen. Eine ganz andere Frage ist es, ob Familien ihren schwer erarbeiteten Wohlstand mit dem Staat teilen müssen. Ob der Staat also quasi am Tod eines Familienmitglieds verdienen sollte. Das schränkt der Gesetzgeber zu Recht ein. Denn auch wenn vom Erben meistens diejenigen profitieren, denen es ohnehin schon gut geht, haben sie auf das Vermögen ihrer Großeltern und Eltern immer noch mehr Anrecht als der Staat. Es ist aber nur bedingt verständlich, dass die Verfassungsrichter die erheblichen Unterschiede zwischen Privat- und Betriebsvermögen kaum angetastet haben. Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Enkel, der von seinem Großvater 2 Millionen Euro in Form von Wertpapieren oder Gemälden bekommt, nach Abzug des Freibetrages eine Steuerschuld von gut 340.000 Euro zahlt, bei Betriebsvermögen nur von knapp 2.000 Euro. Eine höhere Belastung wäre auch für kleine und mittlere Unternehmen zu schultern, wenn man den Betrag stundet. In unserer Großzügigkeit für Firmenerben verzichten wir jedes Jahr auf 19 Milliarden Euro. Geld, das in der Bildung oder gar der Finanzierung von Jungunternehmern ohne vermögenden Hintergrund vielleicht auch ganz gut angelegt wäre.
Ein Kommentar von Ann-Kathrin Johansmann. Wochenlang hatten sich die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL in ihren Tarifverhandlungen verhakt. Die nächsten Streiks schienen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Heute nun, da traten Bahnpersonalvorstand Weber und GDL-Chef Weselski gemeinsam vor die Presse und schwenkten überraschend die Friedensfahne. Aus Berlin, Johannes Rebel.
In den Tarifverhandlungen der Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL gibt es einen Durchbruch. In Berlin verständigten sich beide Tarifparteien auf einen Tarifvertrag für das vergangene halbe Jahr. Alle GDL-Mitglieder, also nicht nur die Lokführer, bekommen pauschal eine Einmalzahlung in Höhe von 510 Euro. Damit sind alle Streikdrohungen erst einmal hinfällig. Die Bahn hatte am Verhandlungstisch ihre Bedingung fallen gelassen, am Ende nur gleiche Tarifverträge für die von der GDL und der großen Konkurrenzgewerkschaft EVG organisierten Berufsgruppen zu akzeptieren. Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber betonte, das sei keine Bedingung mehr, weiterhin jedoch sein Ziel. Im Gegenzug strich die GDL ihre Maximalforderungen in der Tarifrunde für die Zeit nach dem Jahreswechsel zusammen. Statt 37 strebt sie nun 38 Wochen Arbeitsstunden an. Die nächste Tarifrunde soll am 19. Januar in Berlin stattfinden. Die GDL hat alle Streikdrohungen zurückgenommen. GDL-Chef Klaus Wieselski betonte, er strebe einen Tarifvertrag mit der Bahn bis Ende März an.
Für die Benutzung von deutschen Autobahnen und Bundesstraßen sollen ausländische Autofahrer künftig zur Kasse gebeten werden. Das Bundeskabinett setzte sich heute über Kritiker und juristische Bedenkenträger hinweg und segnete die Mautpläne ab. Christoph Brössel.
Wäre da nicht die Europäische Union, wäre da nicht die Kommission, dann könnte alles so einfach sein. Und weil es kompliziert zu werden droht, klang Alexander Dobrindts Pressekonferenz so, als wolle der Verkehrsminister noch einmal die Dinge unterstreichen, die der zuständigen Kommissarin Violetta Bulz gefallen könnten. Mit der Pkw-Maut setze die Bundesregierung auf das Verursacherprinzip, weg von der reinen Steuerfinanzierung. Und das fordere die EU ja schon seit 2011. Und außerdem komme es für die ausländischen Kfz-Halter gar nicht so teuer.
Es gibt die 10-Tages-Vignette für 10 Euro und es gibt die 2-Monats-Vignette für 22 Euro. Das liegt innerhalb dem, was unsere Nachbarstaaten auch anbieten.
Die Nachbarstaaten, darauf beruft sich Dobrindt immer wieder. Die Kommission hatte in der vergangenen Woche an den Verkehrsminister geschrieben und Bedenken geäußert, unter anderem, dass deutsche Kfz-Halter die Maut bei der Steuer zurückbekommen. Diese Ungleichbehandlung sei nicht mit EU-Recht vereinbar. Klagen drohen. Die Nachbarstaaten nennt Dobrindt auch, wenn er sein Projekt lobt, die Maut sei sinnvoll, fair und gerecht.
Sie ist sinnvoll, weil jeder zusätzliche Euro, der eingenommen wird, direkt in die Straße investiert wird. Sie ist fair, weil sie seit vielen Jahren in einer Vielzahl unserer Nachbarländer genauso auch existiert. Und sie ist gerecht, weil sie diejenigen, die bisher kostenlos unsere Straßeninfrastruktur benutzen, angemessen beteiligt.
Und bei dieser Beteiligung sollen 500 Millionen Euro jährlich für den Verkehrsminister rausspringen. Diese Zahlen kann jedoch kaum jemand nachvollziehen. Der ADAC hat durchrechnen lassen und kommt zu dem Schluss, die Maut bringt nichts. Die Kosten fressen die Einnahmen auf. Empörung bei der Opposition, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter.
Die CSU-Maut bleibt nichts weiter als CSU-Murks. Letztendlich ist es ein Projekt, das kein Geld einbringen wird. Das ist ein Projekt, das nicht EU-rechtskonform ist. Das ist ein Projekt, das ökologisch blind ist und sozial ungerecht ist. Und trotzdem ist es nicht mehr reiner CSU-Murks, sondern es ist inzwischen das Projekt der ganzen großen Koalition.
Und CDU und SPD haben ihren Frieden gemacht mit der Maut aus Bayern. Innerhalb der Union waren die kritischen Stimmen leiser geworden und auch die SPD argumentiert, nach Mindestlohn, Rente und Frauenquote ist jetzt mal die CSU dran.
Die Bundesregierung will bis zu 100 Bundeswehrsoldaten in den Nordirak schicken. Sie sollen die kurdische Armee für den Kampf gegen die Terrorgruppe IS ausbilden. Aus Berlin, Thomas Schmidt.
Gedacht ist nach Worten von Verteidigungsministerin von der Leyen an verschiedene Trainingsmodule, mit denen kurdische Soldaten, aber auch deren militärische Führung mit verschiedenen Schwerpunkten ausgebildet werden. Und zwar
auf Wunsch der Peschmerga in der Sanität und in der Bekämpfung von Minenfallen, aber auch in Führung und Taktik.
Bis zu 20 deutsche Ausbilder sollen die einzelnen Module betreuen. Deren Einsatz soll sich räumlich auf das Gebiet der kurdischen Hauptstadt Erbil konzentrieren. Nach Darstellung der Verteidigungsministerin beteiligen sich weitere europäische Nationen an dem Einsatz. Soldaten aus den skandinavischen Ländern und aus den Niederlanden sollen die deutschen Ausbilder unterstützen. Auch Italien ist dabei und soll hauptsächlich die Schutzfunktion für die Mission übernehmen. Dennoch werden auch die deutschen Soldaten leichte Waffen tragen, zum Eigenschutz, wie es aus dem Verteidigungsministerium heißt. Befürchtungen, dass sich aus der Ausbildungsmission ein Kampfeinsatz entwickeln könnte, trat Außenminister Steinmeier klar entgegen.
Wir haben sichergestellt, dass die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, auch jederzeit zurückholbar ist, wenn die Sicherheitslage sich verändert.
Die zunächst auf ein Jahr befristete Mission bleibt dennoch rechtlich umstritten, weil sie sich weder auf eine Resolution des UN-Sicherheitsrates noch auf einen Beschluss der NATO berufen kann. Das Grundgesetz lässt nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts deutsche Auslandseinsätze allerdings nur, wie es heißt, in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zu. Die Opposition hatte den Beschluss deshalb bereits im Vorfeld kritisiert und rechtliche Schritte nicht ausgeschlossen. Die Bundesregierung hält dem entgegen, die deutschen Soldaten seien Teil der internationalen Anstrengungen im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Sie verweist auf den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der IS als Bedrohung für den Weltfrieden bezeichnet hatte, und darauf, dass Deutschland mit der Ausbildungsmission nicht nur einem Hilfeersuchen der Kurden, sondern auch der irakischen Regierung in Bagdad folge. Der Bundestag soll im Januar über die Mission abstimmen. Eine Mehrheit der Großen Koalition gilt als sicher.
Patienten sollen künftig nicht mehr so lange auf einen Facharzttermin warten müssen und es auf dem Land nicht mehr so weit bis zur nächsten Praxis haben. Auch das hat das Bundeskabinett heute entschieden. Peter Mücke.
Wie groß das Problem tatsächlich ist, ist umstritten, aber viele gesetzlich Versicherte kennen die Situation. Versuchen Sie einen Termin beim Augenarzt oder beim Orthopäden zu bekommen, heißt es schon mal 2, 3 oder mehr Monate warten. Das soll sich ändern. Künftig sollen Kassenpatienten maximal 4 Wochen warten müssen, sagt Gesundheitsminister Gröhe.
Wenn es nicht klappt, steht eine Telefonnummer bei der Kassenärztinnenvereinigung zur Verfügung, eine Servicestelle, die dann innerhalb von 1 Woche dabei behilft, einen Termin innerhalb von 4 Wochen zu finden. Wenn das nicht gelingt, in zumutbarer Entfernung bei einem entsprechenden Facharzt, dann muss auch ein Angebot gemacht werden, in einem Krankenhaus eine entsprechende Untersuchung vorzunehmen.
Die Wartezeit für Kassenpatienten war vor allem der SPD ein Herzensanliegen in den Koalitionsverhandlungen. Die Ärzteschaft hatte sich gegen die Einrichtung dieser Terminservicestellen gewehrt und wird dies weiterhin tun, denn das Gesetz muss erst noch durch das Parlament. Das gilt auch für die anderen Projekte Gröhes, etwa den Plan, mehr Ärzte dazu zu bringen, sich auf dem Land niederzulassen.
Dazu werden die entsprechenden Möglichkeiten, etwa durch Strukturfonds, Anreize für die Niederlassung als Ärztin, als Arzt zu schaffen, deutlich ausgeweitet.
Mit anderen Worten, es gibt mehr Geld für Landärzte. Dagegen sollen dort, wo es schon mehr Ärzte als genug gibt, Praxen auch mal nicht nachbesetzt werden, wenn der Mediziner in den Ruhestand geht. Im gleichen Gesetz werden auch die freiberuflichen Hebammen unterstützt, die schon seit einiger Zeit über drastisch gestiegene Prämien zur Haftpflichtversicherung klagen.
Mit der Regelung zum Verzicht auf einen Regress von Kranken- und Pflegeversicherung bei Haftpflichtschäden im Bereich der Geburtshilfe von freiberuflich tätigen Hebammen leisten wir einen Beitrag, die Haftpflichtprämien zu stabilisieren, für mehr Wettbewerb wieder im Versicherungsmarkt zu sorgen.
Bei grober Fahrlässigkeit gilt dieser Regressausschluss aber nicht. Mit dem Präventionsgesetz, das das Bundeskabinett heute ebenfalls gebilligt hat, unternimmt Gröhe den 4. Anlauf, die Gesundheitsvorsorge gesetzlich zu regeln. Mehrere Minister vor ihm waren gescheitert.
In einer älter werdenden Gesellschaft sind wir mehr denn je dazu aufgerufen, alles zu tun, frühzeitig an die eigene Gesundheit zu denken, Krankheiten nach Möglichkeit zu vermeiden.
Das gilt besonders für Krankheiten, die auf einen ungesunden Lebensstil zurückgehen, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Übergewicht. Per Gesetz sollen die Krankenkassen verpflichtet werden, mehr als doppelt so viel Geld für die Prävention auszugeben als bisher. 500 Millionen Euro, die verstärkt in den sogenannten Lebenswelten investiert werden sollen.
Es geht also in der Kita und in der Schule los. Es meint die Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und schließlich auch im Alter, nach der Arbeitszeit, in der Altenpflege.
Der Gesetzentwurf sieht auch verpflichtende Impfberatungen für Eltern vor, die ihr Kind in einer Kita anmelden. Die Opposition kritisiert das Präventionsgesetz als Placebo. Linke und Grüne befürchten, dass sozial schwache Familien mit Vorsorgeprogrammen nicht erreicht werden. Die Krankenkassen finden es ungerecht, dass allein sie das Geld aufbringen müssen und nicht auch die Renten- und Unfallversicherung. Schließlich profitiere die gesamte Gesellschaft von Gesundheitsförderung.
In Niedersachsen versuchen Landesregierung und Behörden, die Ausbreitung der Vogelgrippe im Landkreis Cloppenburg zu verhindern. Landwirtschaftsminister Meyer unterrichtete den Agrarausschuss heute über die Details. Die Opposition wirft der Regierung zögerliches Verhalten vor. Heke Janssen.
In einer Sondersitzung des Agrarausschusses haben Abgeordnete von CDU und FDP den Landwirtschaftsminister scharf kritisiert. Meyer habe das Risiko der Vogelgrippe falsch eingeschätzt, sagen sie. Die Landesregierung in Hannover reagiere zu zögerlich. Statt der geltenden Stallpflicht für Geflügel in einzelnen Landkreisen fordert die Opposition eine landesweite Verpflichtung für alle Halter von Hühnern oder Puten, die Tiere nur noch drinnen zu halten. Und das, sagt der FDP-Abgeordnete Hermann Gruppe, so schnell wie möglich.
Wir haben es hier mit frei lebenden Tieren zu tun, die diese Seuche übertragen können. Und deswegen leuchtet es natürlich jedem ein, dass es wenig nutzt, wenn der eine Landkreis entscheidet, wir tendieren dazu, die Tiere in den Stall zu tun. Und daneben wird die Entscheidung anders getroffen.
Landwirtschaftsminister Meyer will sich darauf allerdings nicht einlassen. Er folge klar den wissenschaftlichen Empfehlungen des Bundes, sagt der Minister. Demnach ist nicht das Land für die Anordnung der Stallpflicht zuständig, sondern die einzelnen Kreise. Er vertraue auf die Kompetenz der Landkreise, sagt Meyer, und ärgert sich über die Kritik der Opposition.
Ja, da wird teilweise willkürliche Forderungen gestellt, die nicht der Rechtslage entsprechen. Man kann nicht ohne Anlass irgendwelche Einschränkungen von Betrieben vornehmen. Das Friedrich-Löffler-Institut hat eben empfohlen, in welchen Regionen Aufstallungen gemacht werden. Die sind erfolgt in dieser Region, wo wir es aufhören. Ist seit längerem die Aufstallung in Kraft. Alles andere wäre überzogen und eine massive wirtschaftliche Einschränkung der Geflügelwirtschaft.
Etwa 130.000 Puten und Hühner im Landkreis Cloppenburg wurden bereits getötet. Ob noch weitere dazukommen, ist bisher bisher nicht klar. Untersuchungen aus einem Geflügelhof im Landkreis Vechta stehen noch aus. Am Nachmittag hat sich in Hannover zum ersten Mal der Lenkungsstab zur Vogelgrippe getroffen. Vertreter aus Ministerien, Kommunen und Landwirtschaft koordinieren darin das weitere Vorgehen. In vielen Geflügelbetrieben in den Landkreisen Kloppenburg, Ammerland und Leer ist es inzwischen ruhig geworden. Seit gestern gilt dort ein sogenannter Standstill. Das heißt, bis Freitagabend darf kein Geflügel transportiert werden.
Kampf dem Plastikmüll. Nach den Botschaftern der EU-Staaten haben in Brüssel heute auch die Umweltminister entschieden, die Zahl der Plastiktüten im Handel drastisch zu reduzieren. Annika Richter erzählt wie.
40 Plastiktüten pro Kopf pro Jahr. Mehr nicht. Das ist das Ziel der EU bis 2025. Aktuell liegt der Durchschnitt bei knapp 200 Tüten pro EU-Bürger im Jahr. Spitzenreiter sind die Bulgaren mit einem Plastiktütenverbrauch von über 400. Deutschland liegt mit 71 deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Im November hatten sich die 28 Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass künftig weniger Plastiktüten verbraucht werden. Und das sei auch dringend notwendig, sagte der Staatssekretär des Umweltministeriums Jochen Flassbart in Brüssel.
Wir haben ja weltweit ein Problem, dass wir immer mehr Eintrag von Plastikmüll ins Meer haben. Inzwischen kann man die Plastikstrudel schon aus dem Weltall sehen. Insofern ist es wichtig, das zu regeln. Ich halte das für eine vernünftige Vorgehensweise, die den Mitgliedstaaten auch viel Raum lässt.
Die neue Regelung soll für dünne Einwegtüten gelten, die kostenlos an Kassen ausliegen. In Deutschland zum Beispiel in Drogeriemärkten. Ausgenommen sind besonders dünne Plastikbeutel, in denen zum Beispiel Obst, Fleisch oder Fisch verpackt werden. Die wird es auch weiterhin geben. Die EU befürchtet, dass diese Plastiktüten von der Obsttheke sonst durch noch schädlichere Schaumstoffschalen ersetzt werden könnten. Die Ziele der EU sehen außerdem vor, dass die Kunden europaweit für Plastiktüten bezahlen müssen. Nach der Bestätigung der europäischen Umweltminister muss jetzt nur noch das Europaparlament zustimmen. Dann kann die neue Regelung zur europaweiten Reduzierung des Plastiktütenverbrauchs in Kraft treten.
Wer zahlt für den Rückbau und die Entsorgung der Atomkraftwerke, wenn die Energiewende voranschreitet und die Energiekonzerne sich auf die erneuerbaren Energien konzentrieren, so wie E.ON es schon beschlossen hat? Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge will die Bundesregierung die Energiekonzerne über einen milliardenschweren Entsorgungsfonds in die finanzielle Pflicht nehmen. Christian Erber erzählt mehr.
Danach sollen E.ON, RWE, Vattenfall und NBW in den kommenden Jahren nach und nach 17 Milliarden Euro in diesen externen Fonds einzahlen. Damit sollen sie die langfristigen Kosten des Atomausstiegs bezahlen, die unter anderem für den Bau und Betrieb eines nuklearen Endlagers anfallen. Die Versorger haben bereits 34 Milliarden Euro zurückgelegt, allerdings in Form von Rückstellungen in den Konzernbilanzen, die weder zweckgebunden noch insolvenzgeschützt sind.
Insofern geht es jetzt der Bundesregierung offensichtlich darum, wirklich das Geld zu sichern, es aus den Unternehmen noch rauszuholen, was noch rauszuholen ist.
Sagt Uwe Lebrich, Energieexperte der Hochschule für Technik und Wissenschaft des Saarlandes. Er bezweifelt jedoch, dass der Staat die finanziellen Lasten des Atomausstiegs komplett auf die Konzerne abwälzen kann.
Also ich gehe nicht davon aus, dass die 34 Milliarden Euro Rückstellungen ausreichen. Das wird deutlich mehr werden. Und insofern war wahrscheinlich immer schon klar, am Ende des Tages zahlt auch der Staat, zahlen wir als Steuerzahler.
Zumal die Energiekonzerne dem Bund wegen des aus ihrer Sicht übereilten Atomausstiegs mit milliardenschweren Klagen überzogen haben. Nach Meinungen einiger Juristen durchaus mit Aussicht auf Erfolg.
Nach mehr als einem halben Jahrhundert Unterbrechung nehmen die USA und das sozialistische Kuba offenbar wieder bilaterale Beziehungen auf. Aus Washington, Rolf Billmann.
Sollten die vorab durchgesickerten Informationen stimmen, dann plant US-Präsident Obama laut CNN nicht weniger als eine komplette Neuausrichtung der amerikanischen Kuba-Politik. Schon letztes Jahr hatte er gesagt, das Embargo gegen Kuba funktioniere nicht. Jetzt ist er offenbar bereit, aktiv zu werden. Die Handelsbeziehungen sollen ausgebaut werden, US-Banken und kubanische Banken sollen wieder Geschäfte miteinander machen können und auch auf diplomatischer Ebene soll es Bewegung geben. Obama sei sogar bereit, auf eine Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und Kuba hinzuarbeiten und darauf, dass Kuba von der Liste der Staaten gestrichen wird, die den internationalen Terrorismus unterstützen, hieß es. Der Auftakt für diese neuen Entwicklungen ist schon gemacht. Kuba hat einen US-Bürger freigelassen, der seit 2009 in Haft war. Er war beschuldigt worden, Unruhen anzetteln zu wollen. Außerdem wurden im Rahmen eines Gefangenenaustausches ein US-Spion in Kuba und drei kubanische Spione in den USA freigelassen.
Für die Palästinenser gab es von der EU heute doppelte Unterstützung. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass die Palästinenserorganisation Hamas nicht mehr auf der Terrorliste der EU geführt werden darf. Und das Europaparlament in Straßburg sprach sich mit großer Mehrheit grundsätzlich für die Anerkennung eines Palästinenserstaates aus. Doch beide pro-palästinensischen Entscheidungen der EU enthalten wichtige Einschränkungen, berichtet Ralf Siener.
Der Europäische Gerichtshof nimmt zu der Frage, ob die Hamas eine terroristische Vereinigung ist oder nicht, überhaupt keine Stellung, sondern stellt lediglich klar, dass Informationen aus Zeitungen und aus dem Internet nicht ausreichen, um die Palästinenserorganisation Hamas auf der europäischen Liste terroristischer Vereinigungen zu belassen. Und das Europäische Parlament ist nach wie vor dagegen, das zu tun, was Schweden bereits im Oktober vorgemacht hat, nämlich Palästina sofort und ohne Wenn und Aber anzuerkennen.
Wir wollen die Zwei-Staaten-Lösung,
betonte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei Manfred Weber in Straßburg. Doch der CSU-Politiker stellte sofort klar, dass es eine Anerkennung von Palästina als Staat nur als integralen Bestandteil erfolgreicher Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern geben wird. Auf keinen Fall dürfe die Anerkennung am Anfang dieser Verhandlungen stehen.
Sondern am Ende vom Verfahren von Verhandlungen kommt es zu diesem Schritt. Sehr großer und vernünftiger Erfolg, den wir heute gebracht haben. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür.
Das Gegenteil sei richtig, wandte daraufhin die Vorsitzende der Linksfraktion im Europaparlament, Gabi Zimmer, ein.
Die Anerkennung des Staates Palästina ist die Voraussetzung auch für Friedensverhandlungen und nicht umgekehrt.
Dennoch stimmte auch die Linke der Entschließung des EU-Parlamentes zu, dass
eigentlich nur symbolisch etwas zu sagen hat in der ganzen Frage,
wie die Fraktionsvorsitzende der Grünen Rebecca Harms betonte. Denn die Empfehlung der europäischen Parlamentarier bindet die EU-Mitgliedstaaten in keiner Weise. Doch für die Parlamentsabgeordneten war dieses Symbol im Grundsatz pro Anerkennung wichtig. Es gibt ganz klar ein Signal an die Welt, dass Europa im Nahostkonflikt wieder eine Rolle spielt, betonte der liberale Guy Verhofstadt. Die Entscheidung des EU-Parlamentes gebe der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini im Nahen Osten wieder eine wichtige Verhandlungsgrundlage.
In Israel hingegen sprachen Kommentatoren in den Medien von einem schwarzen Mittwoch. Christian Wagner mit Reaktionen.
Das Verhältnis Israels zu den Europäern ist mit dem heutigen Tag nicht einfacher geworden. Israels Außenminister Lieberman. Wir müssen den Europäern erklären, dass sie für eine Friedenslösung auch den Palästinensern Verantwortung auferlegen müssen. Die Palästinenser dürfen keine einseitigen Schritte unternehmen und ihre Politik nicht auf internationaler Bühne eskalieren lassen. Sie müssen mit Israel verhandeln. Die Chancen für solche Gespräche sind momentan allerdings gleich null. Deshalb setzt der palästinensische Präsident Abbas nicht nur auf staatliche Anerkennung, sondern auch auf eine UN-Resolution, die ein Ende der israelischen Besatzung fordern soll. Der Politikwissenschaftler George Jackerman von der Birzeit-Universität im Westjordanland.
The attempt, in other words, is to try to internationalize the Palestinian Israel-Konflikt.
Im Grunde genommen ist das der Versuch, den palästinensisch-israelischen Konflikt auf eine internationale Ebene zu bringen. Das ist das eigentliche Ziel der Autonomiebehörde. Es hat aber auch etwas mit der unerträglichen Lage der Palästinenser zu tun. Die Autonomiebehörde steht unter großem Druck, etwas zu verbessern, während sich am Zustand der Besatzung nichts ändern wird.
Because primarily occupation continues.
Netanyahus Kritiker in Israel fordern den Regierungschef inzwischen auf, er müsse neue Antworten finden auf diesen diplomatischen Tsunami.
Noch ein Blick auf diesen heutigen 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Gleich zwei Ruhrgebietsklubs haben Konkurrenz aus dem Norden zu Gast. Borussia Mönchengladbach trifft daheim auf Werder Bremen, Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Jörg Tegelhütter wagt einen Blick voraus.
Schöne Bescherung. Der Abstiegskandidat Dortmund empfängt den Champions-League-Aspiranten Wolfsburg. Nach 9 Niederlagen und dem Absturz auf Tabellenplatz 16 machen sich die BVB-Fans allmählich ernsthaft Sorgen. Und Trainer Jürgen Klopp appelliert an das vorweihnachtliche Ehrgefühl seiner Profis.
Von unserer Seite aus muss diese Woche in der Vorweihnachtszeit nochmal ein Geschenk an diesen großartigen Verein sein. Es ist nicht die Situation, um jetzt markige Sprüche rauszuhauen, es ist nur das Versprechen, dass wir uns maximal einsetzen werden.
Und genau das fürchtet der Tabellenzweite aus Wolfsburg. Trainer Dieter Hecking warnt nicht sonderlich originell, aber eindringlich.
Sie wissen, dass ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich. Und so sehe ich den BVB im Moment.
Angeschlagen ist auch der Tabellenletzte Werder Bremen vor dem Auftritt in Mönchengladbach. Die Borussia hingegen wünscht sich die direkte Champions-League-Qualifikation und könnte im Erfolgsfall Leverkusen, das in Hoffenheim antreten muss, von Platz 3 verdrängen. Schalke lauert als Fünfter vor dem Gastspiel bei Aufsteiger Paderborn. Und auch Frankfurt könnte, ein Sieg gegen Hertha BSC vorausgesetzt, noch weit nach vorne rücken. Für welche Vereine die Bescherung dann wirklich schön wird, entscheidet sich aber wohl erst am letzten Hinrundenspieltag am kommenden Wochenende.
Das war das gemeinsame Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.